SWR 2 Wissen.
Dann möchte ich Sie herzlich willkommen heißen hier auf unserer Burg Querfurt. Die Burg Querfurt zählt zur größten, ältesten und besterhaltenen Burgen in Mitteldeutschland. Sie hat eine über 1200-jährige Geschichte. Das erste Mal wurde sie erwähnt im Hersfelder Zehntverzeichnis im 9. Jahrhundert.
Mächtige halbrunde Bastionen erheben sich aus dem übergrünten Burggraben. Über eine steinerne Brücke führt der Weg zu einem Tor im bestens erhaltenen Mauerring. Dahinter öffnet sich der Hof. Eine weite Rasenfläche, darum herum graues Mauerwerk und rote Ziegeldächer. Wohnbauten, Kirche, Kornspeicher, bewacht von drei hochaufragenden Türmen. So präsentiert sich die Burg am Rand des mitteldeutschen Städtchens Querfurt. Andere Burgen liegen halb zerfallen im dichten Wald. Die Mauern überwuchert von Dorngestrüpp, fast schon ein Teil der Natur. Doch ob Ruine oder gepflegtes Ausflugsziel, immer regen Burgen die Fantasie an und beschäftigen auch die Wissenschaft. Forscher können heute erstaunliche Neuigkeiten über die alten Gemäuer erzählen.
Protzbauten des Mittelalters. Abschied von Klischees über Burgen. Eine Sendung von Matthias Henjes.
Im 10. Jahrhundert war die erste Erwähnung, dass die Edlen von Querfurt hier auf der Burg gelebt haben.
Eine Gruppe aus Halle ist auf ihrem Betriebsausflug nach Querfurt herübergekommen. Was hat sie zu dieser Besichtigung gelockt?
Die Fräuleins.
Die Burgfräuleins. Ich habe das für die anderen ausgesucht, weil ich denke, es haben noch nicht viel gesehen, obwohl sie hier in der Region wohnen. Und dann sind wir einfach hier drauf gekommen, uns das anzuschauen.
Wir waren woanders schon und das ist jetzt noch der zweite Teil des Tagesausfluges.
Schon interessant, ne? Mit dem Mittelalter und was Sachsen-Anhalt am Burgen bietet, ist ja doch sehr interessant.
Wir müssen hinterher.
Sachsen-Anhalt zählt zu den burgenreichsten Bundesländern in Deutschland. Die Gegend um Naumburg an der Saale wurde mit gutem Grund Burgenlandkreis getauft. Und von dort ziehen sich die alten turmbewehrten Adelssitze über Querfurt und den Kyffhäuserberg bis zum Harz hinauf nach Norden. Zeugnis dafür, dass die Region im frühen Mittelalter, in der Epoche der Ottonen und Salier, eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte spielte. Die Querfurter Burg bietet so viel gut restauriertes historisches Gemäuer, dass sie sich einen Ruf als Filmkulisse erworben hat. Während die Gäste aus Halle zu den Stellen geführt werden, an denen die Päpstin und der Medikus gedreht wurden, öffnet Reinhard Schmidt, der wohl beste Kenner der Anlage, eine Tür ins Untergeschoss. Nicht zum Verlies, sondern zum ältesten Gebäude der Burg. Schmidt kennt hier buchstäblich jeden Stein. Für die Denkmalpflegebehörden der DDR hat er die Burg in den 80er Jahren gründlich erforscht. Vor kurzem ist er in Pension gegangen.
Das ist ein Torhaus aus dem mittleren 11. Jahrhundert, das wahrscheinlich mindestens im deutschsprachigen Raum älteste erhalten gebliebene Torhaus aus dieser frühen Zeit.
Doch die Einfahrt, durch die einst Reiter und Fuhrwerke hereinkamen, steckt heute tief im Boden unter dem Kornspeicher. Draußen liegt das Laufniveau jetzt 2 Meter höher, erläutert Denkmalpfleger Schmidt, weil sich im Burghof im Lauf der Jahrhunderte immer mehr Erde abgelagert hat. Nachdem sich die Augen an das Halbdunkel gewöhnt haben, zeigt er die seltenen frühromanischen Kapitelle der Wandpfeiler. Dann führt er in ein düsteres Nachbargewölbe, das Lapidarium. Eine Sammlung zerbrochener Grabsteine, die auf dem festgestampften Erdboden ausgelegt sind.
Nebendran gibt es noch einen älteren Bau, den ich um 1000 datiere. Das sind die ältesten Wohnbauten, von denen noch etwa 7 Meter hoch das Mauerwerk erhalten geblieben ist. Und auch das zählt zu den absoluten Raritäten in Deutschland.
Ein unterirdischer Saal ist erhalten. In der Mitte stützt eine Arkade aus schweren roten Sandsteinbögen die niedrige Decke. Unwillkürlich meint man im flackernden Licht bärtige Männer an langen Holztischen sitzen zu sehen, die sich mit gewaltigen Pokalen zuprosten. Der Denkmalpfleger aber weist nüchtern auf eine romanische Tür hin, die hoch oben an der Wand klebt. Was hier wann entstand, weiß nur der Fachmann. Denn die Edelherren von Querfurt haben das Gebäude aus- und umgebaut und schließlich zu einem repräsentativen Palast aufgestockt, aus dem am Ende der Kornspeicher wurde, den heutige Besucher sehen. Steht man blinzelnd wieder oben im Tageslicht, fällt der Blick gegenüber auf den dicken Heinrich, den hochaufragenden, runden Turm aus behauenen Quadersteinen. Aus dem schmalen, in unerreichbarer Höhe gelegenen Eingang hängt ein mehrfach geflochtenes Seil herab, wie der Zopf der Rapunzel im Märchen. Ein schönes Symbol dafür, dass der Turm normalen Menschen nicht zugänglich ist. Das ist der Bergfried.
Aber er hatte nicht die Funktion, die Bergfrieden seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zugeschrieben wurde, nämlich der letzte Zufluchtsort, das Refugium für die Burgherrenfamilie zu sein.
Denn das wäre nicht sinnvoll gewesen. Wenn Feinde die Burg schon erobert hatten, brauchten sie ja nur vor dem Turm zu warten, bis der Hunger die letzten Überlebenden heraustrieb. Burgenforscher sind sich heute einig, der weithin sichtbare, für viel Geld aufgetürmte Bergfried diente vor allem als Symbol. Wie ein mahnender Zeigefinger erinnerte er die Untertanen immer daran, wer ihr Herr war. Und Adligen, Nachbarn und Besuchern signalisierte er:
Seht her, das kann ich mir leisten. Ich als Edelherr von Querfurt.
Schon vor Jahren hat die Wissenschaft viele herkömmliche Klischees über Burgen widerlegt. Doch ihre Erkenntnisse haben sich nicht herumgesprochen. Weit verbreitet ist noch immer die romantisierende Sicht des 19. Jahrhunderts, dass Burgen trutzige Wehrbauten seien, in denen stolze Ritter in schimmernder Rüstung zu Hause waren. Heute halten Forscher die symbolische Funktion der Burgen für ebenso wichtig. So wurden sie seit dem 11. Jahrhundert oft auf Bergkuppen errichtet. Dort waren sie besser zu verteidigen, aber zugleich auch weithin sichtbar ein eindeutiges Zeichen, wer die Region beherrschte. Auch viele bauliche Details mögen der Verteidigung gedient haben, demonstrierten vor allem aber den Wohlstand der Bewohner. Reinhard Schmidt deutet auf die Zinnen auf dem stark befestigten Westtor, bezeichnend, dass sie im 19. Jahrhundert hinzugefügt wurden.
Die moderne Forschung sieht in Zinnen selbstverständlich ein Wehrelement, aber es stand nicht hinter jeder Zinne ein Soldat, sondern die Zinne ist gleichermaßen wie eine große Ansammlung von Schießscharten oder eben auch dem Bergfrieden ein Element der Repräsentation und der Wichtigtuerei.
Darum finden sich Zinnen eben nicht nur auf mittelalterlichen Befestigungen, sondern auch auf Wohnbauten. Manche Wissenschaftler meinen, da Zinnen allein dem Adel vorbehalten waren, sei es sogar vorgekommen, dass sie entfernt werden mussten, wenn herauskam, dass der Erbauer nicht von adeligem Stand war. Burgen werden in Deutschland seit langer Zeit vor allem von freiberuflichen Bauforschern und Hobbyhistorikern untersucht. An Universitäten wird Burgenforschung nur selten betrieben. Eine Ausnahme bildet der Lehrstuhl von Professor Peter Ettel in Jena. Der Archäologe, der in der Nähe von Querfurt eine untergegangene Burg ausgräbt, geht das Thema aus einem neuen Blickwinkel an.
Wie steht die Burg im Kontext? Das ist ja die Frage, was uns Burgenforschern oder zumindest ein Teil der Burgenforscher interessiert. Manche interessiert sozusagen an Burgen vielleicht tatsächlich nur die Burg, kunstgeschichtlich und dergleichen. Wenn wir Archäologen die Fragestellung eher im Kopf haben, wie steht eine Burg im Siedlungszusammenhang, im Kontext?
Daher untersucht Ettel die Reste der Kuckenburg, die im 9. Jahrhundert in Sichtweite von Querfurt auf einem Bergsporn über der Landschaft thronte. Beide Burgen sind im Hersfelder Zehntverzeichnis genannt, unterstanden also dem mächtigen Kloster in Hersfeld im heutigen Hessen. Sie gehörten zu einem größeren zusammenhängenden Netz von Burgen, die nicht nur militärischen Zwecken dienten.
Im Hersfelder Zehntverzeichnis wird sehr schön berichtet, dass wir hier 18 Burgen hatten. Hier wurde eben sozusagen der Kirchenzehnt erhoben aus den umliegenden Dörfern und Siedlungen. Und da wird eigentlich schlaglichtartig klar, welche Rolle administrativer Art die Burgen hier gespielt haben. Das heißt, dieses ganze Gebiet westlich der Saale ist hier eigentlich kontrolliert gewesen, fortifikatorisch, aber eben auch administrativ geregelt gewesen. Das heißt, wir haben hier eine festgeordnete Landschaft, die hier gegliedert gewesen ist und die Burgen haben hier die entsprechenden Mittelpunkte gebildet.
Archäologen haben in den letzten Jahren zahllose Standorte von Burgen identifiziert, die oberirdisch nicht mehr erkennbar waren. In Deutschland wurden viel mehr Burgen errichtet, als man bisher dachte, sagt Ettel. Anfangs war dem König das Recht des Burgenbaus vorbehalten, doch im 9. und mehr noch im 10. Jahrhundert begannen Adlige selbstständig damit. Sie entwickelten erstmals ein Verständnis für den Raum und fingen an, durch ein System von Burgen ihr Territorium zu strukturieren.
Wir haben es im 10. Jahrhundert zu tun mit der unwahrscheinlichen Modernisierung der Burgen. Mit Steinmauern, Türmen davor, das heißt, die Mauern wurden geschützt, mehrere Gräben davor. Und letztendlich kommt dann auch bereits auf im 10. Jahrhundert die Adligen, die jetzt natürlich ein gewisses repräsentatives Bedürfnis haben. Die Burg spielt jetzt als Wohnbau der Adligen jetzt auch eine wichtige Rolle.
Ihre Blüte erlebte die deutsche Adelsburg im 11. und 12. Jahrhundert. Wie sich das Leben dort abspielte, wissen die Historiker nicht genau. Denn die zeitgenössischen Quellen berichten so gut wie nichts über den Alltag. Aber sehr vornehm ging es dort wohl nie zu. Wer auf einer Burg lebte, wie die weit verzweigte Sippe derer von Querfurt, versorgte sich weitgehend selbst. Also lag auf dem Burghof ein stinkender Misthaufen, Gänse und Schweine, Hunde und kleine Kinder rannten herum. Die Edelherren verwalteten hier ihren Besitz, hielten Empfänge und Gerichtsverhandlungen ab. Ihre Frauen besorgten den Haushalt. Etwa 60 bis 80 Menschen könnten zu Friedenszeiten in der weitläufigen Anlage in Querfurt gelebt haben. Immer wurde an Mauern, Häusern und Türmen gemauert und ausgebessert oder gleich neu gebaut. Im Lauf der Zeit ließen die Edelherren den mächtigen Bergfried hinzufügen, den Palast, einen Wohnturm und die erstaunlich große Kirche, die mitten auf dem Burghof steht. In den meisten Burgen findet sich nur eine Kapelle, angefügt an die Wohnräume. Reinhard Schmidt ist auch der Baugeschichte der Kirche auf den Grund gegangen.
Ich habe 1980 im September angefangen mit den ersten bauarchäologischen Untersuchungen in der Kirche, weil ein neues Fußbodenniveau gewünscht war. Und daraus ist dann eine fast dreijährige Ausgrabung geworden.
Zwei Vorgängerbauten und die ehemalige Grabstätte der Edelherren hatte Denkmalpfleger damals unter dem Fußboden der romanischen Kirche gefunden. Seine langfristige Untersuchung, auch in der DDR eine Seltenheit, lieferte die Grundlage für die folgende umfassende Sanierung.
Hier haben wir den Glücksfall, dass es den VEB-Denkmalpflege gab, also volkseigener Betrieb Denkmalpflege, der für die DDR an verschiedenen Stellen, also für jeden Bezirk, gegründet wurde. Und der zuständig war für Baumaßnahmen an wichtigen Gebäuden, die nicht nur durch die Denkmalpflege, sondern auch durch politische Entscheidungsträger festgelegt worden sind. Und dort wurde dann investiert. Also dieser Betrieb war ein ganz hoch spezialisierter Fachbetrieb mit allen Gewerken, die man brauchte für die Instandsetzung von mittelalterlichen Bauwerken. Das, was heute wieder fehlt. Heute kann ja jede Firma alles. Und ein solcher, wie man damals sagte, Brigade, dieses VEB-Denkmalpflege, hat kontinuierlich auf der Burg Querfurt gearbeitet, sodass Burg Querfurt am Ende der DDR-Zeit in einem guten Zustand dastand.
Dies Glück hatten nicht alle alten Adelssitze in Sachsen-Anhalt. Das Land ist voll von Burgen, denn vor allem im frühen Mittelalter unterhielten Könige und Fürsten hier Residenzen. Es waren damals tatsächlich blühende Landschaften. Im Harz- und im Mansfelder Raum förderten Bergwerke Edelmetalle zutage, in der Magdeburger Börde und auf der Querfurter Platte lieferten die fruchtbaren Ackerböden außergewöhnlich reiche Erträge. Eine systematische Erforschung der Burgen fand in der DDR nicht statt, doch an einigen Orten brachten Archäologen und Denkmalpfleger wichtige Erkenntnisse ans Licht. Die frühmittelalterliche Königspfalz Tilleda etwa ist heute eine der best erforschten deutschen Pfalzen. Sie liegt eine halbe Autostunde von Querfurt zu Füßen des bekannten, ebenfalls burgbestandenen Kyffhäuserbergs, wurde noch zu DDR-Zeiten aufwendig rekonstruiert und schließlich in ein Freilichtmuseum umgewandelt.
Müssen Sie noch mal rein?
In der Querfurter Burg geht es zum Abschluss auf den sogenannten Pariser Turm, den einzigen der drei Türme, den Besucher besteigen dürfen. Durch einen Seitenraum des Burgmuseums führt der Weg über hölzerne Treppen nach oben. Zuerst in einen Wohnraum mit einem großen Loch im Fußboden, dem Zugang zum Verlies.
Das ist sozusagen das, wenn man so will, wohnlichere Geschoss des Pariser Turms. Mit den Fenstern, die groß sind. Ja, Wandnischen, wo man das Nötige ablegen konnte und eine Maus nicht hinspringen sollte. Ja, hier ist die Öffnung zum Verlies. Können Sie reinschauen. Ist aber im Grunde nur ein kleiner gemauerter Schacht.
15 Meter geht der schmale Schacht in die Tiefe. Manche Burgenforscher bezweifeln, dass wirklich Menschen in solche engen Verliese ohne Licht und Luft hinuntergelassen wurden. Schließlich sollten Gefangene oft ein Lösegeld einbringen, also mussten sie bei guter Gesundheit sein, wenn man sie austauschte. Die Verliese hätten demnach eher als Lagerräume gedient. Reinhard Schmidt kennt aber aktuelle Untersuchungen, die bestätigen, dass diese Schächte sehr wohl als Gefängnisse gedacht waren.
Wenn Sie der Edelherr oder die Edelfrau gewesen sind, hätten Sie bestimmt nicht in diesem Turm wohnen wollen, wo Sie ständig die Geräusche von dem Verurteilten in den Ohren gehabt hätten. Also hier hat kein vornehmer Herr gewohnt, sondern das war der Turmwächter.
Die Edelherren von Querfurt blieben immer ihrer Region verbunden. Sie gründeten aber kein eigenes Territorium, sondern begnügten sich mit verstreuten Besitzungen, die ihre Einnahmen garantierten. Obwohl sich die Gelegenheit bot, verzichteten sie auch darauf, den Grafentitel zu erwerben. Für ein Adelsgeschlecht eine ziemlich untypische Geschichte.
Von hier oben aus hat man einen schönen Überblick über das Areal, was eigentlich den Edelherren von Querfurt gehörte. Und das waren 4 Dörfer. Mehr nicht.
Die Burgenforschung wirft auch neues Licht auf die Entwicklung des Adels. Diesem Zusammenhang geht Professor Sigrid Hirbodian nach, Historikerin an der Universität Tübingen. Die Spezialistin für die Geschichte Südwestdeutschlands leitet den Promotionsverbund Burg und Adel, eines der wenigen Universitätsprojekte zur Burgenforschung in Deutschland und wohl das einzige, das sich dem Thema interdisziplinär nähert.
Was uns wirklich interessiert, ist der Versuch, so eine Burgenlandschaft zusammenhängend zu verstehen und damit eben auch von allen Disziplinen her die Kontexte herzustellen und dass man am Ende sagen kann, wie entwickelt sich im Hochmittelalter so eine Landschaft, wie entwickeln sich Herrschaftsstrukturen, wo sind die Zentren, von wo aus wird es beherrscht, in welcher Form wird es beherrscht, gibt es auch wirtschaftliche Strukturen, die man überhaupt erst in dieser Kooperation erkennen kann.
Die Wissenschaftlerin interessiert sich insbesondere dafür, wie der Adel entstand und wie er sich wandelte. Seit langem meinen Historiker, dass Adelsherrschaft im frühen Mittelalter auf einem Verbund zwischen einzelnen Personen beruhte, der oft auch über große Entfernungen hinweg funktionierte. Im 11. Jahrhundert verlegten dann viele Adlige ihre Burgen von den Dörfern auf die Berge. Eine dramatische Veränderung, Ausdruck eines neuen Machtbewusstseins. Von ihren Wohnsitzen auf der Höhe, so die gängige Meinung im Fach, begannen sie, den Raum zu durchdringen. Von jetzt an stützten sie sich auf ein Territorium, das ihrem Geschlecht übrigens oft den Namen gab. Sigrid Hirbodian bezweifelt jedoch, dass sich dieser Zusammenhang so einfach verallgemeinern lässt.
Es ist eben nicht so, dass im 11. Jahrhundert plötzlich der Adel auf die Berge geht mit den Burgen und von da aus beginnt, seine Landesherrschaft zu etablieren, sondern wir haben, und das wissen wir eben durch die Archäologen, schon in sehr viel früheren Zeiten burgähnliche Strukturen. Und die Frage ist jetzt:
Fand der spektakuläre Umzug auf die Bergkuppen schon früher statt? Die Antwort suchen Doktoranden des Projektes in den zahllosen Burgen am Rand der Schwäbischen Alb. Die konkrete Untersuchung dieser Einzelfälle soll ein differenzierteres Bild der zeitlichen Abläufe liefern. Neben Historikern und Bauforschern spielen Archäologen schon lange eine wichtige Rolle für die Burgenforschung. Doch in Tübingen bringen sie auch innovative Methoden ein. Unter Leitung von Professor Jörn Stecker versuchen sie, Wirtschaftsfaktoren und Kommunikationsverbindungen im Umland einer Burg aufzuspüren. Selten durch teure Ausgrabungen, sondern vor allem durch die Auswertung von LIDAR-Scans. LIDAR-Aufnahmen entstehen, wenn der Erdboden von einem Flugzeug aus mit Laserstrahlen abgetastet wird. Die Reflexion der Strahlen ergibt eine hochpräzise Karte des Geländes. Sogar nur wenige Zentimeter hohe Unebenheiten werden aufgezeichnet. Fachleute können daran regelmäßige, möglicherweise von Menschen geschaffene Strukturen identifizieren. Ähnlich wie in der herkömmlichen Luftbildarchäologie. Wo die Sicht auf den Boden behindert ist, durch Wälder etwa, kann man die Bäume am Computer einfach aus dem Bild herausrechnen.
Und das ist natürlich, sag mal, für uns eine ganz andere Geschichte, weil wir plötzlich natürlich bewaldete Areale, die bislang natürlich für uns, kann man sagen, nichts anderes gewesen sind als riesige schwarze Löcher, auf denen wir nichts haben erkennen können von oben. Diese Wälder sind natürlich jetzt plötzlich, zeigen eben Hohlwege, sie zeigen Kohlenmeiler oder so, sodass sie sehen können, aha, hier ist irgendwo auch Eisen produziert worden. Ja, also sie können vielleicht sogar Stollen für Bergwerke erkennen und so weiter. Also eine ganze Reihe von Fischteichen, auch zum Beispiel um Klöster rum und so weiter, erkennt man auf diesen Scans, die sie eigentlich sonst kaum noch erkennen können. Ja, also das ist Wahnsinn. Es gibt uns natürlich eine Ebene, hineinzutauchen in die Geschichte, natürlich nicht mit diesem jetzt Label zu sagen, das ist 1152 oder 53, das können wir nicht. Aber wir können erstmal überhaupt sagen, da ist was.
Eine gravierende Einschränkung. LIDAR-Scans zeigen nicht, wann die neu entdeckten Meilerplätze, Stollen oder Fischteiche angelegt wurden. Wer sie datieren will, muss sie ausgraben. Aber die neue kulturgeografische Analysetechnik liefert erstmals eine Übersicht über große Flächen, sodass Wissenschaftler Wegenetze, Sichtachsen oder wirtschaftliche Zentren in Beziehung zu den Burgen einer Region setzen können. Sigrid Herbodian nennt noch einen weiteren Ansatz des Forschungsverbundes, der das Handwerkszeug der Historiker ergänzt: die literaturwissenschaftliche Analyse mittelalterlicher Epen.
Die Ebene des Verwaltungsschriftguts, der Selbstdarstellung von Klöstern oder eben auch der rechtlichen Absicherung in den Urkunden und so weiter. Auf dieser Ebene können wir argumentieren. Aber die Frage, wie wird so eine Burg wahrgenommen? Was erkennt man eigentlich an der Burg? Oder wie hat die ideale Burg zu sein in der Vorstellung der Zeitgenossen aus der Literatur? Haben wir natürlich nochmal einen völlig neuen Blick, der dazukommt und der zeigt, worauf kommt es eigentlich an bei einer Burg?
Ein Mitarbeiter des Tübinger Projekts ist der Historiker Christian Kübler, der oft bei Bad Urach über die Schwäbische Alb wandert, um neue Erkenntnisse für seine Doktorarbeit zu sammeln. Er erforscht die zahllosen Burgen am Albtrauf, dem steilen Nordwesthang, an dem die Alb ins Neckartal abfällt.
Dann können wir ja vielleicht sogar da vorne, wo diese Lücke ist, da kann man vielleicht noch einfach, bevor man zum runden Berg gehen, direkt gehen wir vielleicht mal dahin. Das liegt ja quasi am Weg. Und dann kann man vielleicht so ein bisschen das Tal schon mal ein bisschen einsehen. Also das ist eigentlich kein großer Umweg, denke ich jetzt mal.
Der runde Berg ist einer der dicht bewaldeten, separaten Bergkegel, die der Albhochfläche vorgelagert sind. Die verfallene Burg auf dem Gipfel spielt eine zentrale Rolle in der Dissertation.
Sehen Sie jetzt mal, wie wunderschön das ist. Also wenn das mal kein Ausblick ist. Und jetzt hier runder Berg, direkt vor uns. Sie sehen, dass das hier so eine leichte Senke macht, ein ganz schmaler Grat. Wir laufen hier gleich noch rüber. Also eine optimale Position zu verteidigen, weil sie kommen von unten nicht hoch, können sie vergessen. Viel zu hoch, viel zu steil, das schaffen sie nicht. Also der einzige Zugangspunkt ist hier über die Albfläche, wo wir jetzt ja auch gelaufen sind. Und die ist einfach über diesen schmalen Grat auch so gut abgesichert. Dann haut man da einfach 2-3 Gräben rein und dann ist das Ding eigentlich optimal geschützt.
Ein eindrucksvoller Ausblick bietet sich vom Rand der Hochfläche. Die Burgreste auf dem runden Berg sind zwischen den Bäumen zwar nicht zu erkennen, aber gleich dahinter, auf dem nächsten Kegel, ragen aus dem rot und gelb verfärbten Laub die übereinander gestaffelten Mauern und Türme einer zweiten Burg auf.
Das ist der Hohen Urach.
Auf einem anderen Gipfel, weiter Richtung Norden, zeichnen sich im schönen Wetterdunst die bläulichen Umrisse der nächsten gewaltigen Befestigung ab.
Das ist der Hohen Neufen.
Wer die Burgen in dieser spektakulären Landschaft errichtete, wann und vor allem warum, zu welchem Zweck, das ist das Thema von Christian Kübler. Was er sucht, blieb lange unbeachtet. Lagen hier vielleicht Eisenerzminen oder gab es Handelswege, die die Burgen überwachen sollten? Die schriftlichen Quellen aus dem Mittelalter schweigen dazu meist, also braucht der Historiker die neue Technik. Aus seinem Rucksack zieht er den Ausdruck eines LIDAR-Scans, der den runden Berg von oben zeigt, ohne Bäume, in schwarz-weiß.
Es ist eigentlich für ein ungeübtes Auge erst einmal gar nicht so viel. Man muss schon sehr genau hingucken. Also Sie sehen hier 1, 2, 3 und 4 wird hier beschriftet mit Abschnittsbefestigungen am Grat zur Albhochfläche. Sehen Sie was? Das sind einfach, genau, Vertiefungen. Dunkler ist Vertiefung und heller ist Erhöhung sozusagen. Also Sie sehen dann auch hier Nummer 7 und Nummer 8. Erkennt man jetzt eigentlich mit dem bloßen Auge gar nicht so richtig, wenn man es hier sieht. Aber das sind Terrassen am Hang, die auch besiedelt waren im Frühmittelalter.
Während die Nummern 1 bis 4 Gräben bezeichnen, die den Zugang über den Grat sperrten. Doch sicher sein kann man erst, betont der Wissenschaftler, wenn man den Scan mit den Spuren im Gelände vergleicht. Also Rucksack auf und hinüber zum runden Berg. Auf dem schmalen Grat, der in die ehemalige Burg hineinführt, finden sich schnell die Spuren, die der LIDAR-Scan zeigt.
Sie sehen, daneben ist noch die Aufschüttung. Also Sie haben hier Graben, also das typische Wallgrabensystem. So, und da kommen Sie jetzt erstmal vorbei.
Das ehemalige Gelände der Burg ist verwildert. Im hohen, vertrockneten Gras stehen Birken. Die roten Beeren der Ebereschen leuchten in der Sonne. Kiefern wachsen um den Rand des Plateaus. Der Platz war über viele Jahrhunderte besiedelt. Das haben Ausgrabungen gezeigt. Doch ihre große Zeit erlebte die Burg im 9. und 10. Jahrhundert.
Da wird hier die Anlage wieder neu aufgebaut und diesmal wird sie aus Stein aufgebaut. Hier entsteht auf einmal eine relativ große Anlage mit einer Steinbefestigung, mit höchstwahrscheinlich Türmen und auch mit Steingebäuden innerhalb des Rings. Und da wiederum ist besonders, dass man Kachelöfen gefunden hat, also im 9. Jahrhundert, das ist extrem früh, also zu dieser Zeit findet man sowas eigentlich eher auf Pfalzen, großen Klöstern. Noch sehr viel interessanter, wir haben Scherben von Glasfenstern. Und das ist ja auch schon mal ganz toll. Also das ist eine Ausstattung, wie gesagt, zu dieser Zeit ist das nur bekannt aus wirklich großen Reichsanlagen.
Wo sich jetzt Eidechsen auf den Mauerresten sonnen, muss vor rund 1000 Jahren ein reicher, mächtiger Herr residiert haben. In der Burg lag eine Reitertruppe. Das Hämmern der Schmiede hallte zwischen den Mauern wieder. Händler lieferten Waren aus fernen Regionen aus. Und in einer großen Halle trafen die Edlen zu Empfängen und Festen zusammen. Der runde Berg mit seinem Reichtum war damals offenbar Mittelpunkt der Region, ein Zentralort, wie die Wissenschaftler sagen, und ist heute ein Rätsel. Niemand weiß, wer hier residierte. Keine Chronik berichtet von den Empfängen, und Christian Kübler hat auch vergeblich nach den Quellen des Wohlstands gesucht. In der Nähe wurde einst Eisenerz abgebaut, doch da war der runde Berg nicht besiedelt. Ein Handelsweg führte durch das Tal, da war die Burg schon untergegangen. Der Historiker schüttelt den Kopf und setzt seinen Rucksack wieder auf. Die Burgenforschung hat eine Fülle neuer Einsichten gebracht, alte Klischees widerlegt. Zinnenbekrönte Mauern und hoch aufragende Bergfriede dienten nicht nur der Verteidigung, sondern zur Demonstration von Macht und Reichtum. Viele, oberirdisch kaum noch erkennbare Burgen bildeten weiträumige Netzwerke als Stützpunkte zum Eintreiben von Abgaben, zur Kontrolle von Bergwerken und Verhüttungsplätzen oder zur militärischen Sicherung eines Territoriums. Kurz gesagt,
das ist vielleicht die ganz wichtige Erkenntnis, die Multifunktionalität der Burg und vielleicht auch die Einzigartigkeit jeder Burganlage.
Trotz interdisziplinärer Bemühungen, trotz LIDAR-Scans und Ausgrabungen bewahren manche Burgen ein Geheimnis. Hin und wieder stimmt das alte Klischee dann doch.